Next Concert. Die Zukunft in klassischer Musik.
Ein Interviewpartner, ein Gast, den ich schon lange erwartet habe, auf den ich mich sehr gefreut habe, ist Tobias Rempe, der Intendant des Konzerthauses Berlin. Denn ich habe mir Ihre erste Spielzeit sehr vorsichtig angeguckt und habe gedacht, das ist genau das, was Zukunft nach Berlin bringen kann. Herzlich willkommen erstmal. Herr Rempe, Sie sind aus Hamburg gekommen und haben dort eigentlich schon Zukunft gestaltet. Und das, was hier so überzeugend war, warum alle gesagt haben, den müssen wir fürs Konzerthaus haben, das war, dass Sie sowohl Musiker sind, von der musikalischen Seite kommen und irgendwann dazugenommen haben, okay, Auftrittsmöglichkeiten muss man schaffen, Netzwerken muss man unterstützen und Möglichkeiten schaffen. Und das haben Sie in Hamburg getan, mit großem Erfolg, mit dem Ensemble Resonanz. Und alle sind schlicht begeistert davon, dass wir Sie nach Berlin locken konnten. So kann man es schon vielleicht sagen. Wären Sie gerne in Hamburg geblieben? Sie sind jetzt im Konzerthaus leider am hässlichsten Platz von Berlin gelandet. Aber trotzdem ist es ein toller Magnet geworden durch Sie, das würde ich schon sagen.
Ich glaube, dass, ganz ehrlich, vielen Dank für diese überschwängliche Vorstellung. Ich glaube schon, dass das Konzerthaus auch aus einer Geschichte schon kommt, wo es sehr entschieden und schnell auch schon in Bewegung war und sich sehr stark geöffnet hat. Es ist ja auch schon extrem publikumsstarkes Haus gewesen, was ich da übernehmen durfte. Aber auf Ihre Frage zurückkommend, wäre ich lieber in Hamburg geblieben? Nein, also ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich diese Chance hier bekomme, dieses Haus zu führen und mit diesem tollen Team und dem Orchester und ja vor allem auch mit Johanna Malwitz zusammen hier an einer Zukunft für das Konzerthaus arbeiten zu können. Das ist etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt und auch sehr begeistert, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich, also auf viele Arten ist das natürlich ein Schritt in auf ein sehr neues Feld für mich. Es gibt viele ganz neue Herausforderungen dabei. Es gibt natürlich große Unterschiede zu dem, was ich vorher mit dem Ensemble Resonanz in Hamburg gemacht habe. Aber am Ende ist man doch, und das ist das Tolle, ich stelle fest, ich bin von denselben Dingen angetrieben und die Ziele und das, wofür man arbeitet, hat sich nicht so stark verändert.
Ich gucke mit Ihnen noch einen kleinen Schritt zurück. Es gibt so einen Moment im Leben, wo man entscheidet, ich bin wahnsinnig gerne Musiker, aber ich kann das anderes auch toll. Und man kann aber nur das eine oder das andere machen und muss sich von der Geige, jedenfalls von der Profigeige, zurückziehen und sagen, die Ermöglichung von Konzerten, das fällt mir so leicht. Ich gehe in diese Richtung, einfach auch in meiner Verantwortung für die Zukunft. Beschreiben Sie diesen Moment, das fällt einem schwer, oder?
Die Entscheidung war nicht so einfach und nicht so schnell, aber vorweg, ich war wahnsinnig gerne Geiger und ich würde, also dieses Gefühl, auf der Bühne zu sein und direkt für Menschen Musik zu machen, ist wirklich eigentlich durch nichts zu ersetzen, das ist total klar. Ich habe im Moment aufgehört, wo es auch gerade für mich in meinem Bereich auch wirklich sehr gut lief und wo ich sehr glücklich war als Geiger. Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, nicht sicher zu sein, was da auf diesem Weg für mich noch kommen könnte. Ich war immer auch ein Musiker gewesen, der sehr viel investieren musste, um auf dem Instrument gut zurechtzukommen. Sehr viel Arbeit, sehr viel üben. Und gleichzeitig hatte ich durch dieses Glück, eben seit meinem Studium schon in der Gründung des Ensemble Resonanz dabei gewesen zu sein, auch immer diese andere Aufgaben und Tätigkeiten, die mich sehr begeistert und erfüllt haben, eben in der Planung, in der Entwicklung von Strategien, in dem Aufbau dieses Ensembles. Das wurde durch die Entwicklung des Orchesters auch immer mehr und ich hatte schon das Gefühl, ich muss mich irgendwann entscheiden. Und das war für mich dann, als ich sie dann einmal getroffen hatte, eine sehr glückliche Entscheidung. Ich habe sie nie bereut. Und habe trotzdem auch in meinem Leben als Manager und als künstlerischer Manager des Ensemble Resonanz oder jetzt auch als Intendant des Konzerthauses das Gefühl, dass ich sehr nah an Inhalten arbeite und den Kontakt zu kreativen Prozessen nicht verloren habe.
Ich habe so gerne das Wort Ermöglicher. Ich finde, Manager klingt so wie aus der Abstellkammer heraus, muss man Entscheidungen oder darf man Entscheidungen treffen. Sie beschreiben es schon, Sie sind nah an dem künstlerischen Prozess. Und das ist etwas, was man sich vielleicht aber auch erobern muss. Es funktioniert hier aber fabelhaft. Ich habe mich so gefreut über zwei Reihen besonders. Das eine holt ganz einfach Ensembles von vor Ort ins Haus. Das ist so simpel und doch so neu, dass es total faszinierend ist. Kleine Ensembles, freie Ensembles, die hier spielen können und die zeigen, wow, Berlin hat wirklich noch eine breite Ensembleszene. Wie sind Sie darauf gekommen und wie mühsam ist das im Hintergrund, vielleicht auch sowas zu gestalten?
Berlin Tracks, das ist diese eine neue Reihe. Das war ein Gedanke, der eigentlich ganz weit vorne schon wahrscheinlich in den ersten Momenten, als ich mich mit dem Haus beschäftigt habe, auch da war, dass Berlin als eine Stadt, die unglaublich viele verschiedene Musikszenen, viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler mit ganz unterschiedlichen Wegen sozusagen den Begriff von klassischer Musik auch zu erweitern, auch in andere Genres, in andere kulturelle Felder hinein. Berlin ist unglaublich reich daran und das sind Künstlerinnen und Künstler, die auch sich schon ein eigenes Publikum auch in der Stadt erspielt haben und auf der Suche eben auch unser eigenes Umfeld, unser Publikum und die Anzahl der Menschen, für die wir als Konzerthaus und Konzerthausorchester wichtig sein können, zu erweitern, lag das doch eigentlich dann auch nahe, zu sagen, wir schaffen eine Reihe, in der wir uns so stark auf die Stadt beziehen und stark auf die Dinge beziehen, die hier auch schon passieren und funktionieren, aber vielleicht noch nicht auf unserer Bühne. Und wenn wir die auf unsere Bühne kriegen, kann das nur gut sein für uns.
Zu diesen Ensembles gehört nicht nur, keine Ahnung, Elektronik oder neue Musik, da gehört alte Musik dazu, in neuem Gewand, im neuen Denken. Und dadurch wird so eine ganz besondere Zeitgenossenschaft, eine Berliner moderne Zeitgenossenschaft gefunden, die man vielleicht nicht vermisst hat. Wenn man aber sie erlebt, sagt, ja, davon will ich Teil sein, daran will ich teilhaben und das will ich mitgestalten, auch als Publikum. Also es hat eine ganz besondere Sogkraft, finde ich.
Ja, das Tolle ist ja, es war auch schon da. Und es ist nur so, dass wir uns auch mit unseren Möglichkeiten und auch unserem schon vorhandenen Publikum, unseren Bühnen jetzt diesen Dingen, die da schon funktionieren, in Berlin auch öffnen wollen und auch, glaube ich, auch als Haus und als Team im Haus auch davon profitieren, weil wir natürlich auch unseren eigenen Horizont dabei erweitern können. Und es sind auch tatsächlich ja nebenbei gesagt nicht nur Ensembles, es sind auch einzelne Künstler oder Künstlerinnen, um die es da geht. Also Gheorghe Gigashvili war dabei zum Beispiel, der mit seinen eigenen elektronischen Kompositionen kam. Derya Yildirim, fantastische Balama-Spielerin und Sängerin, die dann mit dem Ensemble Resonanz kommt, weil das ein Projekt ist, was zusammen mit Avi Avital, aber sie ist eben auch Berlinerin und sie hat auch in dieser Stadt Publikum. Und ja, also das sind Schritte, die unser eigenes Tun erweitern sollen und so wie wir es bisher erfahren, auch tatsächlich können.
Sie haben daraus gleich einfach ein ganzes Festival gemacht. Das hat mich noch stärker beeindruckt, als ich das Trickster Orchestra gerade in einem seiner transtraditionellen Labore besucht hatte und am nächsten Tag mich im Konzerthaus wiederfand. Dieses Festival, in dem man nur die Ohren weitet, die Köpfe öffnet und sagt, wir reden einfach drüber, das ist auch ein neuer Gedanke, stelle ich mir auch wieder wahnsinnig erschöpfend für eine einzelne Person vor, denn ich habe sie überall gesehen.
Ich habe das Festival ist weit davon entfernt, dass ich das irgendwie alleine gemacht hätte, das muss ich voran mal schicken, also weil wir haben uns im gesamten Team des Konzerthauses, sowohl im planenden Gewerken als auch Kommunikation, Marketing, Vertrieb und so weiter und allen möglichen, also eigentlich in allen Abteilungen auch damit im Vorwege befasst, was eigentlich Festivals für ein Haus wie das Konzerthaus sein können. Also das war der erste Gedanke überhaupt mal zu überlegen. Wir haben, also normalerweise ist ein Musikfestival etwas, das ist sozusagen die außergewöhnliche Situation, wo ganz stark verdichtet in wenigen Tagen inhaltliche Zusammenhänge mit Musik oder Erlebnisse mit Musik geschaffen werden, die irgendwie zusammenhängen und die das Außergewöhnliche darstellen. Wir sind aber ein Haus, was an quasi jeden Tag auf mehreren Bühnen spielt, in einer Stadt, in der jeden Tag unfassbar viele Konzerte stattfinden. Und da sozusagen ein Festivalzusammenhang, vielleicht auch mit einer Festivalgemeinde, die dann über 5 Tage oder 2 Wochen oder wie lange auch das immer ist, sich da mitnehmen lässt, das ist ja überhaupt nicht einfach. Und es ist auch einfach wieder die Frage, was kann denn eigentlich die Rolle für uns, sowohl als die Planende, als auch dann für unser Publikum von so einem Festival sein? Und die Antwort am Ende eigentlich, die wir gefunden haben für uns, war, dass wir da schon in allererster Linie auch nochmal natürlich Formate anbieten oder Dinge tun, die in unseren normalen Reihen, in unserem Alltag vielleicht nicht reinpassen oder nicht möglich sind. Also dass wir schon dann sozusagen im Kontext unseres Programms ein bisschen das Außergewöhnliche tun. Aber vor allem auch, dass wir eben unser Anliegen, unsere Konzerte auch in Kontexte zu bringen und in Zusammenhänge, die noch mehr zeigen können, wie klassische Musik oder Musik im Allgemeinen Menschen helfen kann, Inspiration zu finden, Orientierung zu finden, sich auf Reisen zu begeben, wo man sich damit beschäftigt, wo komme ich her, wo bin ich, wo geht's hin? All die Fragen, die einem in so verwirrenden, auch super schwierigen und gefährlichen Zeiten durch den Kopf schwirren, die weisen einen teilweise ja auch wirklich auf Bereiche, wo man Fragen stellen, Fragen diskutieren, Fragen offen lassen kann, wo man Ambivalenzen aufhalten kann. Und das ist natürlich auch die Kunst und das ist natürlich auch die Musik. Und dann ist ein Festival, wenn man dann ein paar wenige Veranstaltungen zu einem Zusammenhang zusammenfasst, eine wunderbare Art, dass da solche Fragen nochmal intensiver zu stellen oder solche Erzählungen etwas deutlicher zu machen. Lange Rede, lange Anfang. Das war dann bei dem Festival eben diese Frage nach dem Anfangen. Also und da hat uns dann geholfen, dass eigentlich die Schöpfung mit Johanna Malwissen als Aufnahme mit der Deutschen Grammophon in der Folge schon im Kalender stand, vor einem Zeitraum, wo für die Ankunft der neuen Intendanz Platz gelassen worden war für ein neues Festival. Und dann war es aber klar, wenn wir da die Schöpfung haben, dann müssen wir irgendwie, dann muss dieses Festival auch auf dieses außergewöhnliche Werk, dieses unglaublich optimistische, diese Erzählung von der eigentlich erstaunlich unproblematischen und alles irgendwie dramatische, weglassende Erzählung von der Erschaffung der Welt, auf dieses Werk läuft das zu. Und dann war natürlich auch eine Überlegung da, das könnte jetzt auch über unsere Beziehung zum Planeten gehen, es könnte um Nachhaltigkeit und Klimawandel und viele andere Dinge gehen. Aber wir haben uns entschieden, eigentlich auf den kreativen Prozess oder auf diese Frage, wie kommt das Neue in die Welt, zu fokussieren. Und dann stellte sich dann sofort auch in den ersten Gesprächen mit Künstlerinnen, Ensembles, Partnerinnen, mit denen wir das gerne dann zusammen planen wollten, heraus, dass das super funktioniert. Also dass das tatsächlich ein Thema ist, was nicht nur auf einer künstlerischen Ebene interessant ist, weil es das weiße Blatt Papier und die Schwierigkeiten eines kreativen Prozesses an sich beschreiben kann, sondern eben auch total alltäglich ist, weil es wirklich gerade in diesen Zeiten auch oder überhaupt ganz, ganz privat mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Die Neujahrsvorsätze waren dann bei dem Festivalzeitraum im Februar noch nicht so lange her. Also die persönlichen kleinen Anfänge, die jeder sich dann immer zu bestimmten Terminen wieder vornimmt und sagt, das möchte ich jetzt endlich mal schaffen. Und klar, und wie gesagt, in Zeiten, in denen der Gedanke, so kann es nicht weitergehen, so enorm verbreitet ist. Das ist doch genau diese Suche eigentlich nach einem neuen Anfang, nach dem Mut, den man braucht, nach dem irgendwie dem Zweifel überwinden, nach diesen ersten Schritten, nach dem Navigieren im Prozess, das Scheitern, das Prokrastinieren, all diese Dinge, die sozusagen dazugehören, wenn man eigentlich mal was anders machen möchte, bis tatsächlich vielleicht am Schluss irgendwas Neues gelungen ist. Das war dann auf ganz, ganz vielen Ebenen eben Thema dieses Festivals. Wir haben es in 3 Kapitel geteilt, weil es auch 3 Wochenenden waren, über die das Festival lief. Aufbruch, Chaos, Schöpfung hießen die Kapitel. Also wir haben so eigentlich diese biblische Geschichte, die in der Schöpfung von Heiden erzählt wird, so ein bisschen in der Reihenfolge durcheinander gebracht. Aber das hat in Bezug auf diesen Prozess, den wir eigentlich dort beschreiben wollten, besser funktioniert. Und das war wirklich ein großer, eben auch ein großer Prozess hier in dem Team. Deswegen nochmal zurückkommen auf das. Das war schon auch ein Produkt von dem, wie gut hier dieses ganze Team im Konzerthaus zusammengearbeitet hat.
Passend dazu in dieser Aufbruchsstimmung ist, dass Sie nicht nur sagen, was können wir Neues machen, sondern was ist überhaupt rechts und links von uns? Und wie können wir das zusammenbringen, auch wenn das scheinbar unmöglich ist? Und es hat sich ja ganz wunderbar gewiesen, dass so viel möglich ist, wenn man einander zuhört und sagt, wir fangen einfach mal gemeinsam an. Das ist im Eröffnungskonzert sehr klar geworden, auch wenn da Dinge waren, die überwunden werden mussten. Also ich habe in einem Publikumsflügel gesessen, wo viele Menschen bestimmt noch nie Gustav Mahlers Musik gehört hatten und dann plötzlich konfrontiert waren, aber sich selber dabei erwischt haben, wie sie immer tiefer reingesogen wurden. Und auch wenn das 100 Jahre zurückliegt, ist genau die gleiche Situation, was Neues schaffen wollen, eine neue übergreifende Ästhetik gemeinsam zu entdecken und miteinander vorwärts zu tragen, wahnsinnig gut dort gelungen. Und diese Aufbruchsstimmung, diese Begeisterung weiterzutragen, wie ist das möglich? Was haben Sie vor? Das führt uns möglicherweise schon in die neue Spielzeit, aber einfach auch gedanklich für jeden von uns, der nicht sagt, okay, bei dem Konzert erlebe ich es jetzt wieder, sondern so kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich das wirklich schaffe.
Also erstmal freut mich das wahnsinnig, der Bericht von dem Publikumsflügel, wie Sie sagen, wo eben auch Mahler als neu empfunden wurde, das war etwas, worauf wir gehofft haben und was sich dann gerade in diesem ersten Konzert des Festivals, glaube ich, auch für viele eingelöst hat. Gleichzeitig waren andere wiederum dann da, für die der zweite Teil, wo das Konzerthausorchester mit dem Trixler-Orchester zusammengespielt hat, da war ein anderer Teil des Publikums wahrscheinlich genau dort herausgefordert. Und auch für uns und auch für das Konzerthausorchester und für uns in der Planung und die Art und Weise, wie man so ein Projekt, was auf diese Art und Weise noch nie stattgefunden hat, umsetzt, haben wir unglaublich viele Erfahrungen gemacht, über die wir lange noch gesprochen haben, teilweise bis heute auch noch sprechen. Wie würden wir es das nächste Mal machen? Wo war es unbequem? Was war schwierig auch in dem Prozess intern? Also das waren ja auch teilweise Projekte, die auch uns intern herausgefordert haben, auf der Suche eben auch mal was zu tun, was wir noch nie gemacht haben. Und dann macht man natürlich Erfahrungen und sagt, ja, so geht's aber nicht oder so wollen wir das nicht nochmal oder das war super. Da ist tatsächlich auch intern ein Prozess losgegangen, wo auch immer noch nachbesprochen wird. Was mich aber total freut, weil das einfach eine offene Situation ist, wo immer noch gesucht wird. Und klingt platt, aber dann war dieses Festival vom Anfang an tatsächlich auch ein Anfang für uns, weil es, glaube ich, wirklich ein paar Erfahrungen gab, die wir jetzt mitnehmen können und wo wir schon wissen, da sind Dinge losgegangen, die wir fortsetzen wollen. Also gerade wenn es darum geht, zu suchen, wo kann denn der Begriff von dieser klassischen Kunstmusik auch noch offener werden und noch weiter werden und wie kann das mit dem Orchester, was wir haben, mit den Formaten, mit dem Publikum, was wir haben, wie kann das funktionieren, auf welche Art und Weise, in welcher Geschwindigkeit, in welche Richtung? Das sind natürlich Fragen, die wir auch in die Planung der nächsten Festivals mitnehmen.
Kleine Nachfrage habe ich dann natürlich sofort hinter die Kulissen schauend, das Ohr ans Gleis legend. Was hat das Konzerthausorchester, was für sehr viel Konservatismus eigentlich steht. Was hat das gemacht mit dem Trixler Orchestra und wie hat vielleicht eine Erweiterung der Sicht der Welt stattgefunden?
Also zuerst mal möchte ich das mit dem sehr viel Konservatismus, für den das Konzerthausorchester angeblich bekannt ist, zurückweisen. Wir haben da wirklich, glaube ich, etwas gemacht, der Kooperation mit dem Trixler Orchester, mit grafischen Partituren, mit Improvisieren, mit einer workshopartigen Probenphase, was neu war für die Arbeit des Orchesters. Das sind ja alles Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, an denen ja kein Zweifel besteht. Und es geht in den Gesprächen wirklich darum, wie machen wir es beim nächsten Mal? Und das ist ja was total Positives.
Sie haben eine neue Stelle geschaffen im Haus, was mich auch schon wieder gefreut hat, weil es plötzlich eine Person gibt, die sich um transtraditionelle Konzerte oder Möglichkeiten in dieser kulturübergreifenden, sage ich es mal, nicht ganz passend, Szenenvermischung, Überschneidung und Bündelung engagiert. Das finde ich toll, dass ein so ehrwürdiges Haus wie das Konzerthaus auch in dieser Richtung denkt.
Es ist eigentlich gar keine neue Stelle, weil wir haben einfach eine offene Stelle in unserem Dramaturgie-Team besetzt. Und Phyllis Offler-Solo, die da gekommen ist, die betreut auch die ganz normalen Reihen, sag ich mal, des Konzerthauses mit ganz großer Kompetenz. Aber wir haben tatsächlich noch jemanden gesucht, der eben auch vielleicht Lücken schließen kann, wo bestimmtes Wissen über Repertoire und über Künstler und auch Netzwerke zu bestimmten Künstlerinnen und Künstlern in unserem Team eben noch nicht vorhanden waren. Das betrifft diesen Bereich der sogenannten traditionellen Musik. Das ist etwas, glaube ich, was in einer Stadt wie Berlin, und das setzt ja auch auf den Erfahrungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, mit dem Festival oder mit der Reihe Berlin Tracks auch auf. Wir müssen gucken, dass wir dort, wo wir noch nicht die richtigen Angebote für so eine vielfältige und sich auch schnell verändernde Stadtgesellschaft wie die Berlins haben, dass wir dort auch Lücken schließen und uns auch entwickeln und dass wir in dem Sinne dann auch in Kontakt sind mit dem, was die Berlinerinnen und Berliner eigentlich von so einem Haus erwarten in all ihrer Vielfalt. Das Konzerthaus hatte immer schon den Anspruch, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, ein Haus für alle Berlinerinnen und Berliner zu sein. Ich finde das mehr als richtig, aber ich will nicht behaupten, dass wir dort schon sind, sondern das ist ein Anspruch, den wir, glaube ich, immer wieder aufs Neue irgendwie uns annähern müssen. Und da bin ich sehr froh, dass es uns jetzt in dem Sinne gelungen ist, auch noch mehr Wissen und Kompetenz ins Haus zu kriegen, die uns da sehr weiterhelfen kann.
Visionen oder Zukunftswünsche hängen damit zusammen, dass man sich nicht ausruht auf dem, was man schon geschafft hat. Es verführt aber dazu, dass man sagt, oh, wir haben eine tolle Reihe gemacht, damit haben wir ein Häkchen auf unserer Liste und das kommt dann vielleicht in 3 Jahren wieder dran. Dann ist aber vielleicht die Verbindung schon wieder eingeschlafen. Also Netzwerke leben davon, dass sie lebendig, durchblutet sind, dass sie von alleine vielleicht auch ein bisschen weiter wachsen. Welche Vorstellungen, Wünsche haben Sie an ein Netzwerk, was vielleicht das Konzerthaus im Zentrum hat oder als einen wichtigen oder gar unbedeutenden Knotenpunkt, aber was ein Netzwerk in Richtung Zukunft ist?
Ich weiß gar nicht, ob es so ein Netzwerk dieser Art gibt oder geben kann. Ich sehe eher das Haus als ein, und das ist ja zweifellos, es ist ein öffentlicher Ort, er ist auch öffentlich gefördert. Der gehört allen Berlinerinnen und Berlinern, weil das vor allem durch Mittel des Landes Berlins ja auch ermöglicht wird, was hier stattfinden kann. Das ist eine Aufgabe und eine Verpflichtung und Verpflichtung auch zur Offenheit und tatsächlich diesem gerecht zu werden, dass hier für möglichst jeden und jede eben Begegnungen mit anderen Menschen und vor allem aber auch natürlich im Zeichen der Auseinandersetzung mit Musik und Kunst möglich sind, die einen Unterschied machen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und natürlich ist es als eine Institution der sogenannten klassischen Musik, kommt aus einer Geschichte, die, vorsichtig gesagt, nicht zu jedem Moment ihrer Geschichte für eine große Offenheit für alle bekannt war. Das hat auch Gründe sicherlich. Also ich glaube, dass diese klassische Musikkultur, wie wir sie heute auch immer noch kennen und wie sie immer noch, glaube ich, einen großen Teil dessen, was wir tun, bestimmt, die hat sich über Distinktion entwickelt und definiert aus dem 19. Jahrhundert, als sozusagen die Musik aus der Obhut, könnte man vielleicht sagen, der Höfe, der Kirche und des Militärs übergegangen ist und das Bürgertum, das sich im 19. Jahrhundert dann entwickelt hat und emanzipiert hat und eine führende gesellschaftliche Rolle eingenommen hat, als das Bürgertum sozusagen auch gesagt hat, wir machen das jetzt mit der Musik. Wir gründen Orchester, wir bauen Konzerthäuser, wir können das selber. Das war eine Emanzipationsgeschichte. Das hatte eine politische Bedeutung, sich dann auch abzugrenzen und zu sagen, wer gehört dazu und wer nicht. Das hat sich im 20. Jahrhundert, es gibt dann viele andere Einflüsse wahrscheinlich noch in der langen, langen Geschichte, da könnte man jetzt noch sehr viel länger drüber reden, was dann eigentlich in den 20er und 30er und 40er Jahren dann noch passiert ist, gerade in Deutschland. Aber unterm Strich ist diese Art von Distinktion ja nie so vollkommen aus den kulturellen Praktiken rund um diese Kunstform verschwunden. Hat aber eigentlich keine, würde ich sagen, fruchtbare oder produktive Rolle mehr, sondern ist vielleicht so ein bisschen so ein Anhängsel geblieben, was eigentlich im Weg steht, um die zukunftsgewandte und auf Inspiration und Veränderung auch strebenden Möglichkeiten und Kontakt dieser Musik auch wirklich breit zugänglich zu machen. Die Schönheit, könnte man einfach sagen, auch. Also da steht einiges im Weg und damit müssen wir umgehen, das müssen wir auch erstmal erkennen. Und dann geht es natürlich darum, diese, ohne den Anspruch zu senken, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass auch eine der sehr wertvollen Dinge an dieser Form von Musik und Kunst ist, dass es auch um Fremdheitserfahrung, um Komplexität, um Abstraktion, um Ambivalenzen, um all das geht, was uns irgendwie auch helfen kann, überhaupt mit der Welt klarzukommen. dann zugehört, über sehr lange dauern. Es gibt wenig Text, es gibt wenig klare Bedeutung. Das muss man alles irgendwie mit sich selbst ausmachen. Das ist aber auch, das gehört zu dem, was daran wertvoll ist, würde ich sagen. Und dahin möglichst viele Leute mitzunehmen, das ist eigentlich das, was uns hier antreibt und wofür wir, glaube ich, uns selber entwickeln müssen, damit wir uns dann nicht im Weg stehen mit dieser langen Geschichte der Abgrenzung oder des selber so viel Wissens und so viel Könnens, dass man überhaupt nicht mehr den Kontakt dazu hat, was eigentlich in dieser Stadt Berlin zum Beispiel oder überhaupt außerhalb des Bereichs von Eingeweihten der klassischen Musik, was da ansonsten passiert. Und am Ende stehen die Fragen, wie müssen wir das präsentieren, wie müssen wir Geschichten erzählen, wie müssen wir irgendwie das in Kontext bringen, wie müssen wir sprechen, um das zugänglich zu machen, was wir hier produzieren. Das können wir aber nur in Kontakt, ich sag mal, mit der Außenwelt, mit dem, was außerhalb der über Jahrzehnte Eingeweihten in der klassischen Musik passiert. Nur in Kontakt damit können wir lernen, wie wir es am besten präsentieren können und wie wir es am fruchtbarsten in die Welt tragen können. Und wir denken auch gerade hier im Konzerthaus sehr viel darüber nach, wie wir das quasi institutionalisiert machen können. Also wie können wir tatsächlich Kontakte schaffen, die uns permanent Input geben, die uns permanent in eine Situation auch des Lernens und der Weiterentwicklung bringen, in Verhältnis dazu, wie Berlin in all seiner Vielfalt und die Menschen in Berlin sind.
Das ist eine totale Einladung dahin, nicht nur nach unten die Gießkanne zu richten, sondern irgendwie auch nach oben. Denn Berlin hat ja zwei Seiten. Das eine ist die Bevölkerung, die so vielschichtig und so voller Ideen ist. Und das andere ist die Regierung, die wir alle gewählt haben, die aber zumindest im Gedanken um die Schönheit oder um die Herausforderung der kulturellen Begegnung vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht. Wie kann man also als Haus nicht nur sagen, bitte gebt uns Geld, damit wir tun können, sondern sagen, hey, wir geben euch was zurück, damit ihr eure Politik besser gestalten könnt?
Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt unsere Rolle wäre, denn konkrete Vorschläge über ihre Politik zu machen. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir in dem, welchen Unterschied wir machen können und welchen Wert das hat, was wir tun, auch noch deutlicher nach außen zeigen können. Das, glaube ich, wird also in dem Sinne auch produktiv an dem mitzuarbeiten, was an Veränderungen überhaupt auch im Bereich von der Organisation von Kultur ansteht. Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir haben. Also zu sagen, wir sind sehr wichtig und deswegen darf bei uns nicht gekürzt werden oder deswegen darf sich bei uns auch nichts verändern, ist keine Haltung, die in die Zukunft führt. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, ob ich das jetzt auch so sagen möchte, weil das natürlich eine Verantwortung für dieses Haus auch schwierig ist. Aber
vielleicht verwandeln wir es in eine Einladung. Ich glaube, das, was Sie hier anbieten, verdient zu Recht Vertrauen durch die Politik, wenn wir es jetzt wirklich so nennen wollen und differenzieren wollen zwischen uns und den Politikern, was ja auch nicht so ganz klug ist. Wir sind eigentlich alle verantwortlich, auch dafür, dass gute Politik gemacht wird. Jemand, der sagt, ich muss mich um so viel anderes kümmern, nicht auch noch um die Kultur, der soll umso mehr eingeladen werden, um hier zu sehen, was auch möglich ist. Wie kann man von hier aus in die unmittelbare Zukunft schauen? Sie haben einen Plan für die nächste Spielzeit, den Sie vielleicht schon umreißen können, vor allem aber eine Richtung, die ganz sicher bedeutet, es ist nicht Ankommen und dann ist man da und bleibt. Und es ist auch nicht Chaos, wenn man der Logik des Festivals vorhin folgen würde, sondern es ist etwas, was unbedingt einen Sog anbietet, dem man sich mittragen lassen kann in eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten oder wo wir einfach auch ein bisschen loslassen und vertrauen können.
Mhm. Muss kurz ein bisschen nachdenken.
War auch keine richtige Frage.
Ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, dass wir nicht nur die guten und großen Ideen, die uns interessieren oder die auch unser Publikum interessieren könnten und die auch dafür sorgen, dass das Publikum in Scharen kommt oder noch mehr wird und die für Lebendigkeit und Blüte einer Kulturinstitution sorgen, die es dann gibt, wenn alles super läuft, dass wir nicht nur dafür verantwortlich sind, sondern eben auch schon, und das bedingt sich dann wahrscheinlich gegenseitig auch dafür, dass wir den Raum, in dem Kultur oder Musik stattfindet, auch selber mit erzählen, dass wir erzählen, was kann es denn sein? Also dass wir sagen, dass uns selber auch bewusst ist, dass es nicht nur um den Moment im Saal geht, also um eine Überwältigung oder ein emotionales Erlebnis im Saal und eine große Unterhaltung. Darum geht es auf jeden Fall auch. Das ist das, was wir wirklich im Kern anbieten. Aber dass uns bewusst ist und dass wir das auch so gut es uns möglich ist, auch miterzählen, dass die Leute auch was mit nach Hause nehmen. Also das ist auch, wir nennen das dann hier sozusagen Inspiration. Also das, was jemanden im besten Falle verändern kann nach dem Erlebnis, was noch lange nachhalt, was eine längerfristige Wirkung als den einen Moment im Saal hat, dass das auch etwas sein kann, was wir anbieten, was wir suchen, was wir herstellen können, was wir gemeinsam mit dem Publikum auch suchen, worüber wir reden. Und diese Art von, also da eine Sprache, eine Erzählung und auch einen Dialog mit unserem Publikum und dann natürlich auch mit der Stadt und auch mit der Politik, mit der Gesellschaft insgesamt zu suchen, das ist eine Aufgabe, die wir haben.
Und das ist ein schönes Ende. Lieben Dank. Ja. Ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch und jetzt auch über das Gespräch. Dankeschön,
danke.
Tobias Rempe. Ja.
Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik.